Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut.
Liebe die Menschen und ich liebe die Berge. Und ich liebe den Motorsport. Hier in der Hand halte ich noch einen alten Overall, den ich anziehen durfte als Mechaniker bei Audi in der Rennsportgruppe. Und es hat mir so viel Spaß gemacht und es hat mir so viel an Erfahrung und auch an Begeisterung mitgegeben, die ich gern mit euch teile. Denn unser Jahresmotto dieses Jahr heißt Leadership Rally. Ja, du hast eine Rally am Start. Du hast ein Team, das dich unterstützt als Führungskraft, das dich voranbringt. Sei es die Beifahrerin, sei es du selber als Fahrer, sei es deine Mechaniker, sind es die Konstrukteure, die dein Rennfahrzeug gebaut haben, bis hin zu den Reifen. Also alle wirken mit, damit ihr gemeinsam gewinnt. Und ich konnte jemanden gewinnen für unser Thema. Vernetztes Denken. Komplexität auflösen. Und Rallye-Sport heißt auch gemeinsam ein Ziel erreichen, von verschiedenen Startpunkten aus zu starten und dann verschiedene Wertungsprüfungen gemeinsam zu fahren. Und unsere Wirtschaft, unsere Politik, unsere Gesellschaft ist Wettbewerb. Es wird härter. Und da sollst du vorbereitet sein. Wie schaffst du vernetztes Denken? Wie schaffst du, über den Tellerrand hinauszudenken? Wie gelingt es dir, die Komplexität aufzulösen? Das sind alles Fragen, wo wir lechzend nach Antworten. Und ich bin dankbar, dass ich jemanden kennen und schätzen gelernt habe, mit dem ich mich genau über das Thema unterhalten kann. Deshalb freut euch genauso, wie ich mich freue, auf meinen heutigen und unseren heutigen Gast. Hier ist er, Dr. Martin Cognon.
Lieber Theo, heute ist ein frostiger Tag. Ich sende dir schon mal viele Grüße, weil ich mich ja sehr auf unser Gespräch, unseren Talk, unseren Podcast freue. Die kalte Luft, die hilft einem so ein bisschen dabei, mal runterzufahren, einen klaren Kopf zu bekommen nach dem Alltagstrubel. Ich denke, das ist dann ganz hilfreich für unseren Talk nachher. Ich freue mich daher auf eine angeregte und interessante Diskussion und vielleicht die ein oder andere Frage, mit der ich nicht rechnen würde. Und vor diesem Hintergrund bin ich schon gespannt, was mich dann gleich erwartet.
Herzlich willkommen, ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wenn Sie uns auf YouTube sehen und natürlich, wenn Sie uns am Ohr haben, auf den Podcasts, dann auch ein herzliches Grüß Gott, wie wir aus Bayern sagen, hinaus in die große Welt. Viel Spaß beim Reinhören. Ich hatte schon Spaß, weil ich ihn erleben durfte, live und echt und in Farbe, als wir uns kennengelernt haben. Und deshalb freue ich mich, Martin, dass wir nach diesem, ja, Gastvortrag, das war ja eine Keynote, die du gesprochen hast, zu einem Jubiläum bei Rotary. Und da hast du mich begeistert angezündet für unser Thema, das wir heute angehen. Schön, dass du da bist und dass wir miteinander plaudern können.
Ja, wunderbar, das freut mich, lieber Theo. Wunderbar.
Ich glaube, mich freut es und ich glaube, die Teilnehmer würden es noch mehr freuen, wenn sie wissen könnten, wer hinter dem Martin steckt. Vielleicht 2, 3 Sätze zu dir, dass wir dich auch greifen können, begreifen, mal verstehen.
Ob es 2, 3 Sätze werden, das sei dahingestellt, aber...
Wir sind am Anfang, du kannst dir mehr Zeit erzählen.
Ja, lieber Theo, also ganz kurz, es freut mich sehr über die Einladung zu diesem Talk heute und dann fange ich kurz an, stelle mich mal kurz vor. Ja. Martin Cognon ist mein Name. Ja. Ich beschäftige mich seit meinem Studium mit Managementsystemen, im Speziellen in der öffentlichen Verwaltung. Und in dem Zusammenhang bin ich auch auf die Themen Komplexität, vernetztes Denken gestoßen, was ja auch Gegenstand meines Vortrags bei Rotary war, den du erwähnt hattest. Aber was mich besonders inspiriert hat, auch an Arbeiten, die auch zu diesen Themen geführt haben, sind einmal die Arbeiten des bekannten Management-Experten und Forschers Professor Fredmund Malik aus der Schweiz, aber auch von dem, sage ich mal, auch sehr bekannten Forscher Professor Frederik Fester und insbesondere sein Buch Die Kunst, vernetzt zu denken. Mhm. Und zu guter Letzt möchte ich noch 2 Personen nennen, dann ist das Maß auch voll, der Kreis schließt sich dann, die mich sehr inspiriert haben. auch in diesem Kontext, das sind die bekannten Wirtschaftsnobelpreisträger Richard Thaler und Daniel Kahneman, sogenannte Verhaltensökonomen, die halt untersucht haben, wie Menschen in ökonomischen Kontexten Entscheidungen treffen und dass das nicht immer alles so rational ist, wie wir das gerne hätten. Und ich freue mich, wie gesagt, auf das Gespräch heute, weil wir sicherlich in das eine oder andere Thema aus dem Kontext etwas tiefer
eintauchen.
Genau.
Wunderbar. Ja, aber du hast auch Entscheidungen getroffen, dich mit irgendwelchen Kinderspielzeug auseinanderzusetzen.
Ja, genau.
Und das ist also Lego. Erzähl mal von deiner Leidenschaft oder dein Hobby.
Ja, das ist so ein kleiner Fun-Fact über mich. Das ist jetzt wieder hochgekommen mit den Kindern, natürlich, da die sich auch für Lego interessieren. Und ich bin so ein großer Fan von Architektur. Und da hat mich auch das Lego Architecture halt in den Bann gezogen. Und man sieht es jetzt leider vielleicht mal kurz zur Seite. Auch die Cheops-Pyramide im Hintergrund, das Weiße Haus. Und dann hat man auch diverse Skylines, New York, also London, New York. Und das sind so Sachen, das ist so Fun Fact. Und ich bin da, brenn da wieder mit, neben den anderen Hobbys, die man hat, wie Klavierspielen beispielsweise oder Tennis oder so.
Also, ein viel beschäftigter Mann, deshalb schön, dass wir die halbe Stunde miteinander zu plaudern.
Ja, wunderbar.
Und wenn du gerade sagst, Lego, ich habe es auch einmal jetzt mit meinen Enkeln auch und das größere Dinge, das ist zwar kompliziert und du musst Schritt für Schritt machen, aber es ist bei Weitem noch nicht komplex. Vielleicht sind wir auch mittendrin. Warum ist Lego kompliziert? Wir schaffen es doch. Und warum sind manche Dinge komplex?
Ja, also ich sag mal, Lego ist die ideale Grundlage, um sich mit Komplexität dann auseinanderzusetzen, denke ich auch. Man hat zwar die Anleitungen, aber das viel Schönere ist ja das freie Bauen und Gestalten.
Mhm.
Und aber auch um Ursache-Wirkungszusammenhänge. Es gibt ja dann später Lego-Technik, wenn man auch ein bisschen komplexere Modelle bauen kann, die halt dann auch bestimmte Funktionen haben, Mechaniken. Und Lego wird ja auch gern genutzt für, um den Kindern Programmieren näher zu bringen. Oder aber auch bei uns, wir kennen es vielleicht aus dem Design Thinking, kennst du es sicherlich auch, dass man dann mit Lego arbeitet. Ja, und das ist sehr spannend. Ich denke, das ist eine gute Grundlage, um da zu schaffen. Und das fördert auch die Offenheit, sich mit Komplexität auseinanderzusetzen und auch selbst gestalterisch tätig zu werden. Ja.
Da kommt bei mir eine Frage, hat das auch mit deinem Wertesystem zu tun? Ich sage, wenn jemand kreativ ist, so ein Mensch, der viel wissen will, viel Tiefgang, viel auch geistig im Kopf flexibel ist, viele gute Ideen hat, hilft es denen schon in diese Welt, vernetztes Denken reinzugehen?
Ich denke schon, also was mich ja auch, also was mich so ausmacht, das sagt meine Frau auch immer mal wieder, ist, dass ich mich für viele Themen interessiere und es eigentlich eher schwerfällt, sozusagen, ich blende was aus oder mache das nicht weiter. Okay. Aber das ist in meinem Studium, hat das schon so angefangen, weil ich auch mit einer Fachdisziplin alleine nicht glücklich war. Ich habe mit Politikwissenschaften angefangen, dann ging das Verwaltungswissenschaften, BWL, Recht. Und ich fand das einfach immer schade, dass man relativ isoliert in seiner Fachrichtung ist, weil sie sich gegenseitig gut ergänzen und man da auch Brücken schlagen kann. Und ich finde, man schaut auf Probleme anders, wenn man interdisziplinär herangeht und auch Probleme, sage ich mal, nicht so linear nur sieht, wenn A, dann B, sondern auch in einem komplexen Wirkungsgeflecht. Und das kommt heutzutage leider zu kurz. Und das ist auch, was so in der Psychologie, Verhaltenspsychologie rausgekommen ist. Wir Menschen neigen halt gern dazu, zu simplifizieren, weil unser Gehirn, das habe ich ja damals in dem Vortrag auch gesagt, ist einfach ein faules Organ, sage ich mal überspitzt, will immer Energie sparen. Und Nachdenken kostet Zeit. Und ich denke, vernetztes Denken kostet auch sehr viel Zeit und Kraft ist für das Gehirn. Und deswegen sind so einfache Lösungen sehr charmant. Und das führt natürlich dazu, dass das vielleicht in den Hintergrund ein bisschen gerät.
Du sagst immer Nachdenken. Ich bin immer ein Freund des Vordenkens, weil Nachdenken ist ja meistens schon zu spät. Wie siehst du dieses Wortspiel Nachdenken und Vordenken, gerade in Richtung, ja, das, was da oben im Kopf passiert? Also,
man kann ja natürlich immer, wie du sagst, Nachdenken ist eher rückwärts gewandt, dass ich halt vielleicht was analysiere in der Vergangenheit. Aber ich brauche es ja, um auch zu prognostizieren in die Zukunft oder Überlegungen zu treffen, also vorzudenken. Ja. Und das ist ja so, wie all unsere Entscheidungen, unser Denken basiert ja auf den Erfahrungen, die wir zeitlebens sammeln oder gesammelt haben. Und vor dem Hintergrund ist beides eng miteinander verwoben. Aber man muss vernetzt denken können, um sowohl systematisch nachdenken zu können, aber auch vordenken zu können.
Also beide Richtungen des Denkens mal für sich
Ja.
Schon eine Vernetzung ist ja schon mal wahrscheinlich ein Rückwärtsdenken und Vorwärtsdenken. Das Vernetzen ist ja nicht nur auf dich alleine bezogen. Ich weiß noch, das Beispiel, was du gebracht hast, eine Entwicklungshilfe für Afrika, glaube ich, war
Ja,
das, wo die
das ist
mal
auch
was
ein.
angezettelt haben. Erzähl mal, das war
Ja.
eine Geschichte, ja, da wird es für mich transparent.
Ja, also das kommt auch aus dem Buch von dem Professor Frederik Fester. Der hat das Beispiel angeführt. Das ist ein Experiment, ein wissenschaftliches Experiment gewesen von, ich glaube, Dietrich Dörner, ist auch so ein Systempsychologe, stammt aus den 70er Jahren und das nennt sich Tanaland. Und man hatte einfach ein fiktives afrikanisches Land geschaffen und dann ausgewählte Probanden mit der Aufgabe betraut, über so ein Computersystem dieses afrikanische Land, was ein Entwicklungsland ist, nach vorne zu bringen. Und die hatten verschiedene Steuerungsgrößen und konnten dann an den Rädchen drehen, waren alles Experten auf ihrem Gebiet. Und man würde eigentlich denken, boah, das Land, blühende Landschaften würde man sehen, aber es ist genau das Gegenteil eingetreten. Das ist was so überrascht. Eigentlich mit gutem Willen gestartet, aber weil man diese Zusammenhänge nicht so richtig verstanden hat oder sich sehr isoliert auf das, was man kennt oder was man gelernt hat, fokussiert hat, dass es dann ins Gegenteil verkehrt ist. Und weil die isoliert gearbeitet haben, ist auch ein Grund, also nicht interdisziplinär. Und das macht es
Würde
schwieriger.
mal tiefer gehen, Beispiel Nahrung angeht, also Getreide und Felder angepflanzt worden sind, aber dann
Also
wahrscheinlich zu
die
machen.
hatten die Möglichkeit, verschiedene Maßnahmen zu machen. Die konnten natürlich in die Landwirtschaft investieren, die konnten ins Gesundheitssystem investieren, Bildung, ja, Infrastruktur, Energieversorgung. Also klassische Steuerungsgrößen, wie wir es auch bei uns hier in der Bundesrepublik haben, einfach um ein Land nach vorne zu bringen, dass, sage ich mal, lebenswerte Bedingungen stehen und auch die Wirtschaft und die Gesellschaft gleichermaßen prosperieren. Ja. Und das zeigt einfach, wie komplex es ist, einfach so ein System zu steuern. Und man kann froh sein, wenn ich an dem einen Rädchen drehe oder an mehreren Rädchen, dass vielleicht ein positiver Effekt rauskommt. Also, weil meistens hat man nicht das als Ergebnis, was man sich gewünscht hat. Und das sehen wir in der Politik immer häufiger, dass sehr isoliert betrachtet wird. Das liegt auch daran, dass wir, meine These ist, dass wir diese verschiedenen Ressorts haben, jeder in seinem Ressortverantwortungsbereich denkt. Und gerade für die Herausforderungen unserer Zeit müssten wir mehr interdisziplinär denken. Und das ist halt irgendwie sehr schwierig, sage ich mal, oder fällt schwer.
Kann es auch eine Hürde sein, dass man nur in Zeitepochen denkt, vor der Wahlperiode
Sicherlich, das ist
gewählt
aber.
wurden und dann wieder nächste Wahl? Auch das kann ja auch.
Ja, das ist halt systemimmanent, sage ich mal, wie unser System gestaltet ist, dass wir halt diese Wahlzyklen haben. Man kann in den Politikwissenschaften mit der diskutiert, längere Wahlzyklen, kürzere, was die Vor- und Nachteile sind. Also es sind immer zwei Seiten einer Medaille. Es gibt positive Effekte, auch negative Effekte. Das hängt auch mit dem Wahlsystem zusammen, wie in Großbritannien. Da ist ein Mehrheitswahlrecht. Also da habe ich solide Mehrheiten und kann dann meine Programmatik durchsetzen mit allen Licht und Schatten, was dabei ist.
Ja.
Aber dann halt hier mehr Kompromisse und das macht es, denke ich, schwierig. Und ich denke einfach, dass gar nicht im politischen Betrieb oder im Geschäft Zeit ist, diese ganzen Wechselwirkungen sich vor Augen zu führen, weil die alle Protagonisten Getriebene sind. Die Politiker, die Mandatsträger, die Minister, aber auch die, sag ich mal, die Beamten, der Verwaltungsapparat, ja, und dass da wenig Zeit bleibt für diese Tätigkeiten. Findet natürlich statt, aber ich denke,
Wenig.
wenig. Also es müssten, sage ich mal, die Rahmenbedingungen müssten dafür andere sein, wahrscheinlich.
Wenn ich unser Gespräch noch mal mir so durch den Kopf gehen lasse und dass unser Hirn ist faul, das ist das, was uns immer ermöglichen, dass wir wenig Hirnleistung abrufen können. Warum fällt es dann trotzdem Managern oder Bereichsleitern oder bei euch Ressortleitern so schwer, andere zum Denken anzuregen und deren Ideen zuzulassen? Weil es wäre auch von der Konsequenz her, ich muss mein Hirn nicht anstrengen, ich habe Vertrauen, dass andere kreativ sind, dass andere Lösungen finden und für die Lösungen brennen. Warum ist meistens das Gegenteil?
Ja, es sind ja viele Faktoren, die unser menschliches Verhalten oder auch beeinflussen, auch das Verhalten von Führungskräften. Und ich denke, es gibt da keine einfache Lösung, ja, dass man das zulässt. Allerdings müsste man halt auch sich Gedanken machen, was sind denn die Rahmenbedingungen, die ich schaffen muss als Führungskraft, vielleicht auch, dass die Leute vielleicht auch vernetzter denken. Aber das ist immer so, wenn etwas on top kommt, ja, dann und ich schon von dem operativen Geschäft, was ich zu bewältigen habe, eigentlich überlastet. Ich habe es erlebt, dass oftmals wenig Zeit für das Thema Strategie, strategische Überlegungen bleibt, weil ich einfach so ein Tagesgeschäft habe, das mich bindet, dann kommt hier was rein, dort was rein. Und dann kommt das meistens zu kurz, weil man ja eigentlich an dem operativen Geschäft gemessen wird und nicht, was irgendwann in der Zukunft vielleicht liegt.
Ja, ich habe immer so ein Beispiel auch. Du kommst in, bist Chef und gehst durchs Büro und da sitzt einer dort und hat die Füße am Schreibtisch und nichts. Und dann sagst du, hey, was ist los, warum arbeitest du nicht? Sagt der Chef, ich denke. Mhm. Also, du sollst nicht denken, du sollst arbeiten. Ja, genau, aber wir sind da zum Denken. Ja.
Ja, es braucht diesen Freiraum, diese Zeit. Also manche sagen ja auch, wir brauchen Zeit für Innovation. Wir brauchen aber auch diese Zeit, mal bestimmte Sachen zu durchdenken, das sicherlich.
Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten
raus
Tipps.
Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Du hast keine Zeit zum Denken. Du findest die Zeit nicht und du nimmst sie dir nicht. Ich gebe dir mal drei Tipps, wie es dir gelingt, Zeit zu gewinnen. Im wahrsten Sinne des Wortes, um nachdenken zu können. Erster Tipp ist, weil setze alle Störungsquellen außer Gefecht. Weg mit dem Handy, weg mit den Mails, weg mit der permanenten Erreichbarkeit. Habe Zeit, um mal Zeit zu haben für dich und für deine Gedanken. Zweiter Punkt ist, nehme die KI. Ja, wo kann die künstliche Intelligenz dir helfen, Zeit zu gewinnen? Tagespläne zum Beispiel zu optimieren, Präsentationen vorzubereiten, Routinearbeiten, da gibt es viel, was die KI jetzt schon für dich machen kann. Und drittens, Zeit heißt auch Prioritäten setzen. Raus aus dem Hamsterrad und Ruhe finden, um dann denken zu können. Ja, das ist eine Vorbereitungszeit, aber es wird sich lohnen. Also hab viel Spaß dabei, nimm sie dir die Zeit, denn wir haben alle 24 Stunden am Tag und davon sollten viel, viele Stunden auch zum Denken da sein. Viel Spaß und Erfolg dabei.
Weil wir uns, vielleicht müssen wir uns auch ein anderer Punkt bewusst machen, wo eigentlich so Stolpersteine sind, die uns daran hindern, vernetzt zu denken. Ja? Und das ist natürlich sicherlich auch, dass wir nach bestimmten Mechanismen, das haben ja die Verhaltensökonomen sehr dezidiert aufgeschrieben, erforscht, agieren. Und das, was ich immer sehr schön finde auch, das ist einfach, Menschen lieben Gewinne und hassen Verluste. Ja? Und das ist so ein Antriebspunkt und das merken wir auch. Ich möchte jetzt nicht so viel in die Politik vielleicht einsteigen, aber Beispiel Heizungsgesetz ist ja unheimlich hoch gekocht damals, Habeck. War zu erwarten, weil Menschen lieben Gewinne und hassen Verluste. Und von den meisten wurde das als Verlust wahrgenommen und interpretiert. Und dann kommt noch hinzu, wenn sich Menschen unfair behandelt fühlen, dann zahlen sie das einem auch doppelt und dreifach dann wieder zurück. Ja, also das Menschen lieben eigentlich Fairness. Die wollen fair behandelt werden. Das ist so, liegt in uns. Das sind so Punkte, sage ich mal, die da auch reinspielen. Ja, und uns hindern vielleicht auch, vernetzt zu denken oder auch mit Komplexitäten uns auseinanderzusetzen. Ja,
ja, und bei den Menschen wollen fair sein. Das wollte man ein Beispiel sein. Wenn du irgendwo schlecht bedient worden bist oder in einem Restaurant nicht gut bedient oder die Qualität des Essens war nicht gut, dann wirst du das sofort weitererzählen. Mhm. Wenn entsprechend war dem Preis, der Leistung, die du dir vorgestellt hast, ist es okay. Du wirst da nicht rausgehen und schwärmen, sondern wir erzählen lieber was, wenn was nicht gepasst hat.
Genau.
Ja, ist so.
Ja, also ich finde auch, weil wir jetzt auch drüber gesprochen haben, weil du gesagt hast, wie müssten die Rahmenbedingungen aussehen, dass das mehr gefördert ist. Und wir haben ja an verschiedenen Stellen, dass versucht wird, Systeme zu verändern. Ja, sei es also die Politik versucht jetzt, wie unsere Energieversorgung, das ganze System, das Bildungssystem. Also wir haben ja immer verschiedene Systeme, die eigentlich für uns wichtig sind, damit, Deutschland prosperiert, die Gesellschaft, Wirtschaft, alle Belange, was dazugehört. Und wir denken uns die ja aus und auf dem Papier sieht das gut aus. Und ich habe so für mich so ein bisschen polemisch so einen Satz formuliert, der denke ich passt auch ganz gut. Ich habe nämlich gesagt, jedes System funktioniert so lange gut, wie der Faktor Mensch keine Rolle spielt. Mhm. Weil ich denke mir das auf dem Papier aus und dann fängt es an zu menscheln. Ja. Weil jeder hat so seine Besonderheiten. Man kann gar nicht alles bedenken, wie Menschen ticken, wie sie, ja, welche Motivation sie haben, welche Interessensgruppen. Das ist ja hochkomplex, auch unsere Gesellschaft, die ganzen Organisationen. Mhm. Ja. Und das macht es so schwer auch, denke ich, oder so herausfordernd.
Ja, das sagen auch viele, Komplexität entsteht nur durch den Menschen. Ja.
Ja.
Das ist richtig. Was kann denn jeder selber machen? Ich meine, wir haben jetzt, was die ganzen Systeme um uns, die Organisationen, das soziale Umfeld machen kann, aber ich meine, glaube ich, wie kann jeder selber anfangen, unsere Zuhörer, unsere Zuhörerinnen, und zu sagen, hey, ich will mal selber meine Barrieren, vielleicht meine Denkblockaden abschmeißen. Wo kann jeder selber anfangen? Weil ich glaube, dann fangen selber bei dir an, Dinge zu verändern, als bei anderen es zu versuchen.
Also ich denke, wenn man vernetzt denken will, auch mit Komplexität besser, ja, diese besser bewältigen will. Das ist, ich möchte jetzt nicht immer, das ist so, geht so ein bisschen dieses auch so Bullshit-Bingo, so Mindset ist ja auch mit der inflationär benutzt, aber es ist auch diese Grundeinstellung, die man haben muss, also neugierig sein für die unterschiedlichsten Themenfelder, denke ich auch, dass man auch vielfältig lesen sollte, nicht immer nur die Themen, dass man auch verschiedene Fachrichtungen sich darauf einlassen sollte. Also man muss offen sein, das ist wichtig, auch sich selbst hinterfragen, also immer diese Reflexion, weil wir Menschen neigen ja dazu, kognitive Dissonanzen zu vermeiden, sondern alles, was uns in unserem Weltbild bestärkt, das nehmen wir bereitwillig auf, und was dem eigentlich entgegensteht, das lehnen wir ja ab. Ja? Mhm. Aber ich denke, diese Offenheit, dass man sich auseinandersetzt damit und auch sich bewusst macht vielleicht, wo halt auch, da bin ich wieder bei den Verhaltenspsychologen, wo so diese Stolpersteine sind, die uns unsere menschliche Natur einfach mit in die Wiege gelegt hat oder in die Wiege gelegt wurde. Mhm. Das ist, denke ich mal, ein guter Anfang. Aber ich kann selbst die Motivation dafür haben, aber ich brauche auch ein Umfeld, wo das zugelassen wird. Mhm. Ich kann da natürlich sicherlich immer im Privaten anfangen, aber manche Organisationen sind dafür offener, andere weniger offen. Also das kann man nicht pauschalisieren. Ja.
Hast du mal so Beispiele als Stolpersteine, die uns in die Wiege gelegt worden sind? Also eins habe ich ja schon gehört, wir sind zu faul zum Denken.
Zu faul zum Denken. Das ist also, das ist auch so generell, dass wir diese Verlustaversion haben. Das ist auch so ein Thema. Wir haben Angst, etwas zu verlieren. Es ist, Menschen lieben Gewinne, hassen Verluste. Und natürlich halt auch, dass es in den Verhaltensökonomie auch so aus der Psychologie, dass positive Erfahrungen natürlich auch oftmals einen Erinnerungsvorteil haben oder sehr stark, also Erfahrungen mit sehr starken Emotionen, positiv und negativ, eigentlich leichter erinnert werden, als wo ich nicht so positive Erfahrungen oder negative Erfahrungen damit verbinde. Und wie gesagt, das Gehirn ist sehr faul, ja, das ist ganz klar. Und
kann so ein Stolperstein auch sein, dass wir oft auch Menschen suchen, die uns sympathisch sind und damit denken wie wir, weil es ist ja viel einfacher, den verstehe ich weiß, was der will, ich weiß, wie der funktioniert, der macht so, wie ich mir das vorstelle, der ist ganz anders und das kostet natürlich Kraft, um den zu verstehen, und das kann auch eine Blockade sein, auch dieses Verhalten, wir lieben lieber das, was wir kennen, und das ist
absolut.
Und den stelle ich nur ein, der ist nochmal ein Stellvertreter und der kommt noch mit dazu.
Es ist ja so, durch dieses Vermeiden von kognitiven Dissonanzen, das ist, denke ich, auch für dich mit dem Thema Führung, wen stelle ich denn ein?
Ja.
Ich stelle wahrscheinlich also Leute ein, die mir sehr ähnlich sind, die auch ähnliche, und das ist natürlich das, es ist für mich anstrengender, mich mit jemandem auseinanderzusetzen, ja, oder auch eine gemeinsame Linie zu finden, der eigentlich ein anderes Weltbild vielleicht hat, andere Sichtweisen. Das merkt man im beruflichen Alltag, aber auch in der Familie. Dann knirscht es mal, aber...
Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten
Raus
Tipps.
Aus dem Tal! Raus aus dem Tal! Du ärgerst dich permanent, weil du ein schwieriges Team hast. Vielleicht gibt es auch Chancen. Beachte die drei folgenden Tipps und es wird ein schönes Miteinander werden. Erstens, werdet euch eurer Teamrollen bewusst. Nutzt dazu mein Teamrollen-Tool, das ich mit euch nutzen werde, um zu analysieren, welche Potenziale und welche Verständnisdifferenzen noch in eurer Gruppe und eurem Team sind. Zweitens, führt sie ein und pflegt sie die Feedback-Kultur. Aufrichtiges, ehrliches Feedback. Wirkung, Wahrnehmung und Wunsch. Und drittens, nimm die Zeit und führe dazu zu Nähe. Sorge für Nähe, indem du Dialoge führst, wertvolle Gespräche und Zeit investierst in das Miteinander jedes Einzelnen. Und du wirst sehen, es wird richtig bergisch gut.
Ich denke, dass du einfach auch so homogene Gruppen führt zu uniformen Denken. Ja, also das ist fatal. Und ich bin auch so ein Vertreter davon, wir reden ja viel von Diversität, nicht nur in Bezug auf Geschlecht, sondern ich bin auch ein Vertreter davon, fachliche Diversität, ja. Finde ich wichtig. Viel wichtiger als die anderen Themen, mir ist das ja egal, Männlein, Weiblein oder divers, sondern mir geht es um die Fachlichkeit, die diejenige Person mitbringt, weil dann knacke ich jedes Problem. Mhm. Sicherlich, dass auch geschlechterspezifisch andere Wahrnehmungen bestehen, das ist auch von Vorteil, auch Lebenserfahrung, aber dass wir auch diese fachliche Diversität mit reinbringen, neben den anderen Aspekten der Diversität, die man jetzt schon für Teams, sag ich mal, als wichtigen Bestandteil auch identifiziert hat, ja. Mhm.
Ja, das ist im Sport ja auch so. Du brauchst da beim Fußball einen Stürmer, das ist ein Alpha-Tier, ganz brutal, also ganz schwarz-weiß geht da. Und dann hast du halt hinten die Verteidiger, die Fels in der Brandung, selbstbewusst bis zum Umkippen, bis zum, an uns kommt keiner vorbei. In der Mitte hast du die Denker, die Strategen, das Mittelfeld, die schauen halt, beobachten, analysieren, haben die Beziehung, haben den Kontakt zum Trainer außen und das ist die Schalt- und Wahlzentrale in der Mitte, drei verschiedene, ganz verschiedene Typen. Ja.
Das ist auch ein schönes Beispiel, sage ich mal, eine Steilvorlage mir jetzt gegeben mit dem Sportbeispiel.
Beim Fußball.
Weil es ist ja so, wie komme ich da hin, dass ich, sage ich mal, aus alten Mustern ausbreche? Du hattest ja gesagt, wie schaffe ich es mehr, vernetzt zu denken, auch Komplexität zuzulassen und das nicht als irgendwie, sage ich mal, Bedrohung wahrzunehmen, sondern als Chance. Und da habe ich mal in einem Vortrag gehört, dass der Tuchel, bekannter Fußballtrainer, der Thomas Tuchel, damals bei Mainz 05 auch versucht hat, das System zu ändern, das Verhalten seiner Spieler zu ändern. Die haben immer durch die Mitte gespielt, immer schön durch die Mitte, dann irgendwie langer Pass oder so. Nicht durch die Mitte, immer außen gespielt, halt, so wie man es klassisch Fußball, dann Flanke rein. Und er wollte halt, dass sie halt diesen modernen Fußball spielen, der sich mehr so in die Mitte und dann aus dem Spielfeld heraus. Und was hat er gemacht? Er hat gesagt, ich muss halt Verhalten, was sich eingespielt hat, unmöglich machen. Und dann hat er einfach sozusagen an der Eckfahne so Dreiecke, also quasi so eine Raute aus dem Spielfeld gemacht und dann durften die nur in dieser Raute sich bewegen, dass man mal dieses Muster durchbricht. Ja, das ist jetzt nicht, dass das dauerhaft so ist, aber das sind so Beispiele und das gibt es sicherlich auch in Organisationen, dass man halt auch Muster hinterfragt, dann auch mal auflöst und vielleicht auch Verhalten altbewährtes auch mal unmöglich macht für eine Zeit, um Umdenken zu fördern.
Und auch das macht es ja oft auch komplex, macht Dinge, wenn man einschränkt, reduziert. Ich sage immer, einen Elefanten, den isst man halt in Scheibchen. Den kannst du. Muss man auch diese Dinge oft einschränken, also in Scheibchen, die Komplexität rauszunehmen. Ja. Was ist denn Transparenz und Klarheit? Wie schafft man die auch beim vernetzten Denken und bei der Komplexität?
Ja, ist eine gute Frage. Ich denke, ich würde mal mit Klarheit anfangen, weil erstmal muss ich mir klar machen, was für mich relevant sind, welche Faktoren vernetztes Denken, dass ich mir eine Klarheit schaffe, was gehört denn alles dazu, wenn ich jetzt im Thema, wir waren ja bei dem Beispiel mit diesem Tana-Land, mit diesem fiktiven afrikanischen Land, was gehört denn alles dazu, welche Faktoren spielen denn rein, wenn ich so ein Land weiterentwickeln will? Das muss ich mir erstmal bewusst machen. Und dann habe ich erst, also Klarheit dahingehend. Ja. Und dann muss ich transparent machen, wie diese Sachen zusammenhängen, ja, was sich gegenseitig beeinflusst. Ja. Und ich kann natürlich auch nur Leute überzeugen davon, wenn halt die auch dieses Zusammenspiel kennen und ich es auch erkläre. Mhm. Man muss dafür Zeit haben. Aber das denke ich, so könnte man vielleicht die Brücke zu diesen beiden Begrifflichkeiten schaffen. Also, dass man diese Klarheit und Transparenz hat über diese Zusammenhänge und nicht zu stark simplifiziert als Modell und dass man nur einen Ausschnitt macht, sondern es ist oftmals so indirekte Wirkung, wie dann etwas jetzt durchschlägt. Ja.
Ja. Wenn du drei Wünsche hättest zum Ende hin, was würdest du wünschen in unserer Gesellschaft, in unserem persönlichen Umfeld, damit wir einfach den Turnaround hinkriegen?
Also ich würde mir natürlich mehr Interdisziplinarität wünschen, auch dass die verschiedensten Fachrichtungen gemeinsam interagieren. Ich würde mir auch natürlich wünschen, dass man nicht zu stark vereinfacht. Wir haben das ja im politischen Diskurs weltweit so, dass das sehr stark vereinfacht wird. Und dass man da wirklich auch nach den Ursachen schaut und dann zielgerichtet vorgeht. Auch die Zeit dafür, ich weiß, wir sagen alle immer, wir leben in einer VUCA-Welt, ist alles Zeit. Ich stelle das immer ein bisschen kritisch in Frage, weil wenn man die Geschichte ein bisschen zurückschaut, auch die Menschen in den verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte hatten gravierende Veränderungen zu meistern. Und jede Epoche hat halt Veränderungen, die in der Geschwindigkeit ablaufen, wie es für diesem Entwicklungsstand entspricht. Also wenn man die Leute zum Zeitalter der Industrialisierung fragen würde, dann hätten die auch gesagt, boah, das ist alles viel zu schnell und rasant, ich komme da nicht mit. Und für uns wäre diese Entwicklung, Dampfmaschine und solche Sachen, Automobil, ja, ist jetzt nicht so, uns überfordert vielleicht eher oder fordert heraus, die technologische Entwicklung, KI, was kommt jetzt noch danach? Alles mit dem Internet, was da zusammenhängt. Das sind so Punkte, ja.
Ja, KI ist ein gutes Stichwort und ich bin mir sicher, wir werden einen zweiten Talk machen und da können wir das Thema mal eintauchen, weil auch das hat mit Führung zu tun, hat mit ja, Dinge zu tun, die irgendwo Logarithmen, die irgendwo sortiert werden, um eine Vorhersage zu bekommen meistens. Und das wäre ein schöner Anschlusspodcast. Also ich werde dich jetzt schon mal vorwärmen und ermutigen, mal im Herbst nochmal Zeit zu investieren, damit wir über das Thema KI sprechen. Ich sage
Sehr.
herzlichen Dank schon mal für deine Ausführungen, für uns mitnehmen in deine Gedankenwelt. Und bei mir parallel ist immer so mein Jahresmotto durch den Kopf gegangen. Das heißt, der Leadership Rally 2025, Gewinner schaffen, statt eben Totalschäden zu hinterlassen. Und ich glaube mir, ich bin mir sicher, wenn nur einer denkt, er hat alles richtig und er würde in einem Rennsportteam allein die Entscheidungen treffen, wird es nicht gehen. Oder wenn halt die Kommunikation zwischen Fahrer und Beifahrer nicht funktioniert. Oder wenn die Vernetzung zwischen Motortechnik, Getriebe und all dem außenrum und Reifenmanagement, wenn das nicht funktioniert, dann muss vernetztes Denken sein, gibt es einen Totalschaden. Ich hoffe und ich bin mir sicher, du hast dafür zu beigetragen, mal da oben beim Menschen nachzudenken, damit wir mehr Gewinner schaffen und nicht so viele Verlierer Totalschäden hinterlassen. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir. Das ist ein sehr schönes Beispiel zum Abschluss gewesen. Danke, Theo.
Bye-bye. Ciao.
Nein, mach's gut. Tschüss.
Tschüssi.
Das war die Videofolge, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie das Video weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.